Dem alten Pastor Otto Rodenberg wurde einst vorgeworfen, seine Predigten seien doch so lebensfern. Da antwortete er etwas spitz: Das wundert mich nicht, denn euer Leben ist so bibelfern. Vor 3 Jahren machte die amerikanische Zeitschrift Christianity Today eine Umfrage zum Glauben im westlichen Europa. Und sie kamen zu dem Schluss, Westeuropas Christen sind so religiös wie Amerikas Ungläubige. Viele ungläubige Amerikaner haben noch so viel gesellschaftliche Traditionen und überlieferte christliche Werte, wie es hierzulande als religiös gelten würde. Dabei bezeichnen sich laut einer größeren Untersuchung der Bertelsmann Stiftung etwa 2/3 der Bürger in Deutschland als religiös, 20% davon sogar als hochreligiös. Allerdings wurden die Befragten bereits als hochreligiös eingestuft von dieser Studie, wenn sie ab und zu einen Gottesdienst besuchen und über das Sterben und was danach passiert nachdenken. Damit gilt man in Deutschland als hochreligiös. Aber dass der christliche Glaube wirklich einen entscheidenden Einfluss auf das eigene Leben hat und die Bibel der Maßstab ist für die moralischen Entscheidungen und das eigene Verhalten, das trifft nur auf einen verschwindend kleinen Teil derer zu, die sich in Deutschland Christen nennen. Ist uns das bewusst? Ja, das, was in diesem Land religiös genannt wird, ist im Vergleich mit dem größten Teil der Welt ungläubig, gottlos, nicht religiös. Die Leben sind bibelfern, sind gottfern. Kein Wunder, warum die meisten Predigten in diesem Land mehr um Politik oder soziale, gesellschaftliche Themen geht, als um das Evangelium und als um das Wort Gottes. Und lass mich ganz ehrlich sein, wenn du dich Christ nennst, weil du christlich erzogen wurdest, ab und zu einen Gottesdienst besucht hast oder als Baby getauft wurdest, hält es der biblischen Definition von Christentum nicht stand. Betrüge dich nicht selbst. Es gibt keinen christlichen Glauben ohne wahre Gemeinschaft mit Christus, ohne Vertrauen auf sein Wort. Du gehörst nicht zum Reich Gottes durch ein paar Traditionen, die du spärlich mit aufnimmst, sondern nur durch die Wiedergeburt, durch ein neues Leben, ja ein Leben, das Gott ganz neu macht in dir, indem er dir deine Sünden vergibt und dir seinen Heiligen Geist schenkt, der deine Gesinnung verändert. Alles andere, egal ob du dich hochreligiös nennst oder wie auch immer, alles andere ist ein toter Glaube, ein krankes Abbild, ja, reiner Betrug. In unserer Serie durch den Jakobusbrief haben wir nun mehrfach gehört, Glaube muss lebendig und aktiv sein. Zum Ende seines Briefes fasst Jakobus noch einmal zusammen, wie sich Glaube zeigt. Und ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Titel Ein gesundes Christenleben. Ein gesundes Christenleben. Schlag doch mit mir auf Jakobus Kapitel 5 und wir lesen die Verse 13 bis 16. Jakobusbrief Kapitel 5 ab Vers 13. Leidet jemand unter euch? Er bete. Ist jemand guten Mutes? Er singe Psalmen. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Unser Predigttext ist, wie so einige Stellen im Jakobusbrief, nicht ganz einfach zu verstehen. Dieser Text ist die Grundlage für 2 römisch-katholische Sakramente, die der Beichte und die der letzten Ölung. Und beide Anwendungen sind so deutlich und klar niemals der Sinn dieser Zeilen, dass man sich wundern muss, wie die Theologen das ernsthaft vertreten wollen. Aber in der Mitte unseres Abschnittes lesen wir von Krankenheilungen. Und dieses Thema möchte ich, wenn Gott es erlaubt, nächste Woche noch einmal einzeln behandeln. Denn Jakobus holt hier, während er zu den Kranken schreibt, etwas aus. Heute wollen wir uns aber erst einmal anschauen, in was für einen Kontext er dies überhaupt einbettet. Sonst übergehen wir zu schnell die Hauptaussagen dieses Textes, weil das Thema Heilung so ein emotionales und auch ein strittiges Thema ist. Und damit wir für alles die rechte Zeit und das rechte Gewicht angeben können, wollen wir es aufteilen in zwei Predigten. Also, wie sieht ein gesundes Christenleben aus? Darum geht es primär in unserem Text. Und der erste Punkt, er lautet: Ein Christ vertraut Gott in Not. Unser Text, er beginnt in Vers 13 hier mit diesem Aufruf: Leidet jemand unter euch? Er bete. Ist das nicht bemerkenswert? Wenn Jakobus über das christliche Leben nachdenkt, dann ist das Erste, was ihm in den Sinn kommt, nicht: Oh, Erfolg, oh, Reichtum oder Leichtigkeit im Leben. Endlich ist all das vergangen, was früher mal kompliziert war. Nein, das Erste, woran er denkt, ist: Wir Christen sind vielem Leiden ausgesetzt. Leidet jemand unter euch? Oh, Leid macht den christlichen Glauben nicht unbrauchbar. Wenn du leidest, dann komm nicht zu dem Schluss: Oh, dann hat das mit dem Christentum, mit dem christlichen Glauben ja scheinbar nicht funktioniert. Ganz im Gegenteil. Der christliche Glaube ist kein schön Wettergefühl, keine Sommerferienaktion, keine Urlaubsmentalität. Ein Christ vertraut Gott in allen Situationen, in allen Umständen des Lebens. Christlicher Glaube ist nicht nur eine ehrwürdige Tradition für das Wochenende, sondern prägt, wie wir denken und handeln in der ganzen Woche, in unserem ganzen Leben, in all den Aspekten, die unser Leben ausmacht. Leidet jemand unter euch? Wisst ihr, es gibt eine angemessene Reaktion darauf für den Gläubigen. Eine angemessene Reaktion auf Leid. Es gibt Religionen, die können mit Leid nichts anfangen. Sie versuchen es auszuklammern, auszublenden, ignorieren. Der christliche Glaube, im christlichen Glauben gibt es Raum für Leid und eine angemessene Reaktion auf Leid. Bete. Bete. Und hier ist vor allem von äußeren Umständen die Rede, unter denen die Christen gelitten haben. Sie wurden wirtschaftlich benachteiligt. Sie wurden religiös verfolgt. Sie waren sozial entwurzelt, sie mussten fliehen, sich ein neues Leben aufbauen. Jakobus und seine Glaubensgeschwister, sie hatten Leid und Not, Trübsal und Bedrängnis täglich vor Augen. Wie geht ein Christ mit Leid und Bedrängnis um? Einige politische und religiöse Gruppen damals, sie sammelten sich zu einem politischen Widerstand und wollten dem Leid durch Gewalt und Rebellion begegnen. Oder sie wollten eine neue Gesellschaft, ein neues Regime aufbauen, um so Gerechtigkeit zu wirken. Andere versuchten, dem Schlimmsten zu entkommen, indem sie sich auf jede Weise versuchten, an Geld zu kommen, irgendwie reich zu werden, um so vor dem Schlimmsten fliehen zu können. Entweder durch Diebstahl oder sie handelten betrügerisch oder sie suchten die Gunst bei reichen Leuten. Doch Jakobus ermahnt in seinem ganzen Brief: Lernt Versuchungen und Leiden nüchtern und besonnen zu ertragen. Darin könnt ihr Glauben zeigen. Und mehr noch, Gott wirkt in diesen Zeiten an euch und er wirkt durch euch in diesen Zeiten. Es hat einen Sinn in Gottes Allmacht, dass er diese Zeiten kommen lässt. Vertraut ihm. Vertraut ihm. Aber dieses Erdulden ist nicht einfach nur passiv, ich hock mich einfach in die Ecke und warte, bis es vorbei ist, sondern Jakobus, er ruft ja auf, betet in diesen Zeiten. Sucht Gott in diesen Zeiten. Bringt eure Situation vor den Herrn. Ja, es sind schwierige Zeiten. Aber Gott hat ein Ohr zu hören. Gott sieht auf die Gläubigen. Es ist ihm nicht verborgen. Wie ist es mit dir? Du hast deine Arbeit verloren. Was macht das mit deinem Glauben? Oder ein Unwetter hat ein Haus zerstört, wie wir es in diesen Tagen so erschreckend aus so einigen Regionen in Deutschland hören. Zweifelst du dann an der Macht Gottes? Oh, dann hat das mit dem Glauben ja keinen Sinn. Wenn er noch nicht mal mein Haus schützen konnte. Oder misstraust du seiner Gerechtigkeit? Gott, das ist unfair. Ich habe das nicht verdient. Oder sagst du, ich kann nicht mehr glauben, dass Gott gütig ist. Oder dass er diese Welt in Weisheit regiert, wenn es zu solchen Katastrophen kommt. Nun, natürlich gibt es aufbrausende Gefühle auch im Herzen der Christen. Klagen und Weinen, Enttäuschungen und Traurigkeit. Aber die Leiden und Bedrängnisse führen einen Christen nicht in die Verzweiflung, sondern ins Gebet. Jeder Umstand, jede Situation, sie bringt dich entweder zu Gott oder sie bringt dich ab von Gott. Wer glaubt, der sucht Gott, gerade auch in der Not. Bete zu Gott. Bitte ihn. Hilf mir in dieser Situation. Er ist allmächtig und er ist voller Liebe und voller Güte und ja, er verändert sich nicht. Gott ist nicht launisch oder verbittert. Die Griechen und die Römer, sie stellten sich die Götter vor wie irgendwelche völlig entarteten und launischen Wesen, die mal so handelten und mal so. Man konnte ihnen nicht vertrauen, man musste einfach irgendwie schauen, dass man überlebt. Aber der Gott der Bibel, er offenbart sich als ein Gott, der weise ist und gut und treu. Er ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und gerade weil Gott Gott ist, rufen wir ihn an in der Not. Leidet jemand unter euch? Er bete. Nun, was betet denn ein Christ, wenn er leidet? Was meint Jakobus denn, wenn er sagt, bete, wenn du leidest? Wofür sollen wir beten, wenn wir in Not leiden? Wofür betest du, wenn du in Not bist? Ich möchte euch mal ein paar Vorschläge machen. Bete um Vertrauen. Herr, hilf mir, dass ich dir vertrauen lerne, wenn auch alles um mich gerade zerbricht. Hilf mir, Herr, dass ich an dir festhalte, wenn auch alles um mich wankt und schwankt und sich aufzulösen scheint. Bete wie der Vater, der zu Jesus kam. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hast du schon mal so gebetet in Zeiten der Not? O Herr, hilf meinem Glauben. Und bete um Kraft zu tragen. Wenn der Herr dir Lasten auferlegt, bitte um einen starken Rücken, dass du geduldig tragen kannst. Wenn Gott souverän ist und alle Dinge in den Händen hält, dann bitte ihn, dass er dir die Kraft gibt, zu tragen, was er dir aufbürdet. Und bete darum, dass du geistig wächst durch das Leiden. Das ist, worauf Jakobus immer wieder hinweist. Gott verändert uns, auch in Zeiten des Leidens. Als Jesus selbst sehr beschwert war durch die Leiden, die auf ihn kommen sollten, von denen er wusste, da fragte er in Johannes 12, Vers 27, jetzt ist meine Seele bestürzt. Und was soll ich sagen? Oder was soll ich beten? Vater, rette mich aus dieser Stunde? Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Merkt ihr, wie Jesus gebetet hat im Leid? Vater, verherrliche deinen Namen. Hilf, dass ich diese Situation so aufnehmen kann und so durchführen kann, dass dein Name verherrlicht wird, dass erkannt wird, dass du es wert bist. Bete darum, dass du die Hoffnung nicht verlierst, sondern das Leid dir umso mehr Sehnsucht und Erwartung auf das Himmelreich schenkt, dass du nicht verzagst und verzweifelst. Und Leiden haben immer diese Versuchung, dass man denkt, es gibt keinen Ausweg mehr, ich bin bedrängt über meine Kraft. Aber Gott verspricht, er wird einen Ausweg schaffen in jeder Versuchung. Er versucht uns nicht über unsere Kraft. Und ja, bitte Gott um Rettung aus der Not, aber beuge dich unter seinem Willen. Im Psalm 107 heißt es immer wieder, da schrien sie zum Herrn um Hilfe in ihrer Not, aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Oh ja, wir haben einen lebendigen und einen mächtigen und einen wirksamen Gott. Und jeder hier in diesem Raum, der sagt, ich glaube an den Herrn, er kann bezeugen, oh, der Herr hat Gebet erhört. Er hat mich aus so mancher Not und aus so manchem Leid mit mächtiger Hand befreit. Frag irgendeinen Christen und er kann dir etwas aufzählen, wie Gott ihn gerettet hat. Oh ja, es ist nicht nur irgendwie ein Seelenbalsam, nur irgendwas, was uns beruhigen soll. Nein, wir glauben an einen Gott, der mächtig eingreifen kann, der Wunder tun kann. Aber ja, es sollte nicht unser einziges Gebet sein. Aber wenn du leidest, bete. Denn das Gebet ist ein Zeichen, ich vertraue dir, Gott. Ich vertraue dir, dass du entweder mich mit dem ausstatten kannst, was ich brauche, um dieses Leid durchzuhalten. Ich vertraue dir, dass du selbst dieses Leid gebrauchen kannst zu einem guten und wunderbaren Zweck. Oder, dass du dieses Leid nehmen kannst, sodass ich neu erkenne, wie mächtig du bist. Leidet jemand unter euch? Er bete. Wir haben einen mächtigen und einen tätigen Gott. Es ist uns nirgendwo verheißen, dass wir ein ruhiges, problemloses, sorgenfreies Leben als Christ führen werden in dieser Zeit. Aber es ist uns verheißen, dass der Herr nahe ist, gerade auch in Zeiten der Not. Und wenn du zu Christus gehörst, dann darfst du daran festhalten, auch in Zeiten der Not. Du fühlst dich verlassen, aber der Herr ist da. Bete zu ihm. Lass die Gefühle von Schmerz und Sorgen dich nicht von Gott wegtreiben. Nein, wenn du Leid erfährst, suche Gott. Bete. Und ist es nicht oft so, dass es gerade diese Zeiten sind, die uns auf die Knie bringen? Gerade diese Zeiten, wo wir lernen zu beten, wo wir uns viel mehr Gedanken darüber machen, wer Gott ist und was er tut. Und wir müssen uns daran erinnern, Gott ist Mensch geworden. Er wurde ein Mann, wie es heißt, mit Leiden vertraut. Dieser Jesus, er steht uns zur Seite. Vertraue Gott in der Not. Bringe deine Anliegen vor ihm. All eure Sorgen werft auf ihn, schreibt der Apostel Petrus, denn er ist besorgt um euch. Gott ist besorgt um euch. Darum sollen wir ihn suchen im Gebet. Sollen wir zu ihm beten in Zeiten des Leidens. Suche seine Ehre und stütze dich auf seine Kraft. Es gibt eine Antwort, eine angemessene Antwort des christlichen Glaubens auf Leid. Und zweitens, ein Christ lobt Gott für seine Hilfe. Jakobus, er fährt fort hier in Vers 13, ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. Wir bitten Gott am Morgen um Güte, um Hilfe, aber wir vergessen oft, am Abend Gott dafür zu preisen. Der christliche Glaube ist wiederum auch nicht nur eine Hilfe in Nöten. Karl Marx dachte, Religion ist Opium für das Volk, nur irgendwie für Zeiten des Leidens, um uns zu betäuben. Aber der christliche Glaube ist nicht nur ein Glaube für Zeiten der Not, wenn man sonst keine Hoffnung hat. Nein, es gibt auch für gute Zeiten, für erfreuliche Momente, den rechten Ausdruck des Glaubens. Jakobus sagt, singe. Der Satz, er singe Psalmen, ist im Griechischen eigentlich nur ein einziges Wort. Psallo. Es heißt, Lob singe. Das Wort ist verwandt mit dem Wort Psalm und meint ursprünglich das Zupfen von Saiten, wie zum Beispiel einer Harfe oder einer Laute. Im Neuen Testament wird es aber immer als Lobsingen verwendet. Ja, zum Beispiel erinnert Paulus an die Weissagung, dass Gott auf der ganzen Welt verherrlicht werden wird. In Römer 15, Vers 9 zitiert er aus dem Alten Testament, damit die Nationen aber Gott verherrlichen, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinen Namen Lobsingen. Nun, ich gebe zu, ich dachte bisher immer, hier wäre eine ausdrückliche Aufforderung enthalten, die Psalmen aus dem Alten Testament zu singen. Aber es meint hier etwas freier, ein Christ, dem es gut geht, der sich freut und zuversichtlich ist, er soll Gott Lob singen. Wie wir es in den Psalmen als ein Vorbild sehen. Preise Gott, spiele ihm, singe ihm. Es sind ja nicht nur die Zeiten der Not, die den Glauben schwer machen. Es ist erwiesen, dass Reichtum und Erfolg uns Menschen viel schneller zu der Meinung führt, wir bräuchten keinen Gott. Weltweit ist zu sehen, dass religiöse Bindungen schwächer werden, je wohlhabender eine Bevölkerung ist. Es sind nämlich die Reichen, denen es gut geht, die sich scheinbar in diesem Leben gegen alles Mögliche absichern können, die sich einbilden können, Gott ist für ein gutes Leben nicht notwendig. Und darum ist es wichtig, dass wir nicht nur Gott anrufen in der Not, sondern ihn bewusst loben für seine Hilfe und all seinen Segen, den er uns schenkt, in Zeiten, in denen es uns gut geht. Oftmals ist die Versuchung durch gute Zeiten größer als durch die Zeiten der Not. Darum sagt Jakobus, ist jemand guten Mutes. Er singe, er Lob singe, preist Gott, erinnert euch daran, dass Gott der Geber aller guten Dinge ist, aller guten Gaben. Martin Luther, er sagt über die Musik, sie ist die Kunst der Propheten, die einzige Kunst, welche den Aufruhr in der Seele besänftigen kann. Sie gehört zu den herrlichsten und kostbarsten Gaben, die uns Gott geschenkt hat. Wenn wir fröhlich sind, dann ist es fast eine natürliche Regung zu singen. Und für einen Christen ist es eine normale Regung, Gott Lob zu singen und ihn zu preisen, wenn er uns einen freudigen Sinn und segensreiche Tage schenkt. Oh, lobt Gott für seine Güte. Und dabei meint Jakobus noch nicht einmal Zeiten, in denen die Umstände immer unbeschwert und einfach sind. Nachdem das Schiff, mit dem Paulus nach Rom gebracht werden sollte als Gefangener, wo er vor den Kaiser gestellt werden sollte, es wurde von den Winden fortgetrieben. Sie hatten große Not. Und es kam sogar zu dem Moment, wo sie all die Lebensmittel und all die Dinge über Bord warfen, hatten nur noch wenig und mussten hungern. Und irgendwann kam ein neues Unwetter auf und sie haben alle Hoffnung verloren und gedacht, jetzt sind wir verloren. Aber Gott hatte Paulus versichert, dass er und alle Leute auf dem Schiff gerettet werden. Und dann steht er auf und sagt in Apostelgeschichte 27, Vers 25, Deshalb, er sagt das zu den ganzen Schiffsbesatzungen, deshalb seid guten Mutes, das ist genau das Wort hier, was Jakobus gebraucht, seid guten Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie zu mir geredet worden ist. Noch hat sich die Situation gar nicht geändert. Noch ist der Sturm gar nicht abgeklungen. Aber Paulus steht auf und sagt, seid guten Mutes, fangt wieder an zu essen und zu trinken. Ich habe ein Wort vom Herrn empfangen und ich weiß, er wird es erfüllen. Und Paulus selbst ist voller Zuversicht und voller Glauben. Und er bringt auch die ganze Crew, die ganze Schiffsbesatzung dazu, wieder Hoffnung zu fassen. Guter Mut kann also schon die Hoffnung und Zuversicht sein, die auf das blickt, was Gott zusagt. Lobe Gott, singe zu ihm, sowohl in der Gemeinde, im Gottesdienst, als auch zu Hause. Egal, ob du jeden Ton triffst, darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, dass dein Herz mitsingt. Mein Großvater, er sagte gerne, singen und musizieren wischt den Staub von der Seele. Und er hat recht. Denke daran, Gott ist es, der dein Herz fröhlich machen kann, der dir sogar in Zeiten der Not guten Mut schenken kann, der durch sein Wort zu dir sprechen kann und du liest es und du weißt, oh, das wird Gott erfüllen. Gott ist da und plötzlich ist dein Herz voller Freude. Lobe Gott. Lobe Gott. Wenn du Erfolg hast, lobe Gott. Wenn du von anderen Menschen geehrt wirst. Ich hörte mal von einem Mann, der hat so durch so Sehenswürdigkeiten geführt. Und er hat das so lebendig und so mit so viel Eifer gemacht, dass jedes Mal die Zuschauer, die er geführt hat, waren immer überschwänglich und haben ihn gelobt für die Art und Weise, wie er es gemacht hat. Und irgendwann berichtete er mal, dass er sich freut daran, er nimmt das alles auf, er hört das alles, aber jeden Abend, bevor er zu Bett geht, sagt er, Gott, ich will dir all diesen Lob geben, ich will dir all diesen Dank geben, das gehört alles dir. Denke daran, wenn du Zuversicht spürst, wenn du Erfolg hast, wenn du Kraft hast, etwas durchzustehen, das kommt von Gott. Rühme dich nicht selbst, sondern lobe Gott dafür. Denke daran, wie viel Gutes er dir tut. Wenn dir Gutes widerfährt, wenn du Erfolg hast, wenn du anderen helfen kannst, sodass große Freude entsteht, lob singe Gott für seine Gnade. Oh, was für eine Freude ist es, wenn er uns gebraucht zum Segen für andere. Er ist es, der unser Herz und unsere Hand zum Segen bereiten kann. Darum lass deinen Mund nicht stumm sein, ihn dafür zu loben. Und wisst ihr, wenn Jakobus sagt, ist jemand guten Mutes, er singe, es lehrt uns auch, sei genügsam. Und freue dich an dem, was Gott dir gibt. Vielleicht kennst du solche Leute, wenn ihnen scheinbar alles gelingt und sie alles erreichen, worauf sie lange hingearbeitet haben, dann gibt es keinen Moment, keine Sekunde, an dem sie sich mal zurücklehnen und sagen, oh, ich freue mich darüber, sondern sobald etwas geschafft ist, haben sie schon gleich das nächste Projekt vor Augen. Schon gleich das nächste, was sie unbedingt erreichen müssen, den nächsten Gewinn, den sie vor Augen stellen, ohne dem sie nicht glücklich sein können. Aber Jakobus, er lehrt uns, mach einmal Pause. Blicke auf das, was Gott dir gibt. Und wenn du Grund hast zu frohem Mut, zu gutem Mut, dann nutze einmal die Zeit und lobe Gott dafür. Freue dich an dem, was Gott dir schenkt. Danke ihm für seine Hilfe. Oh, ein Christ hat viele Gründe, sich an Gott zu freuen, ihm täglich zu danken, ihm täglich zu singen. Schaue nicht nur auf das, was dir noch fehlt, was du noch brauchst. Freue dich an den vielen kleinen Zeichen und Hinweisen der Güte und Freundlichkeit des Herrn. Und lerne Gott dafür dankbar zu sein. Ja, manchmal müssen wir lernen, neu zu schauen auf das, was Gott gibt. Wir sind so darauf programmiert, all das zu sehen, was noch mangelt, was wir noch brauchen, was uns fehlt, was alles noch falsch läuft. Aber wir wir übersehen das, was Gott in seiner Güte uns täglich schenkt. Oder wir halten es für ganz selbstverständlich. Lobe Gott. Ein befreundeter Dichter, er fragte einmal den Komponisten Joseph Haydn, warum seine Lieder immer so heiter und so fröhlich sind. Und der antwortete: Wenn ich an Gott denke, ist mein Herz so voll Freude, dass mir die Noten wie von der Spule laufen. Er sagt, ich kann gar nicht anders, als fröhliche Lieder schreiben, wenn ich über Gott nachdenke. Ein gesundes Christenleben, es preist Gott. Es preist Gott. Dank dem Herrn mit frohem Mut. Er ist freundlich, er ist gut, seine Güte ermüdet nie. Ewig, ewig währet sie. Und drittens, ein Christ schätzt den Dienst der Geschwister. In Vers 14 und 15 lesen wir, ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Neben äußeren Nöten, Verlusten, Anfeindungen gehört es auch zu dem Leben der Christen in dieser Welt, dass sie krank werden. Ja, es gehört zu dem Leben eines Christen dazu, dass wir krank werden. Viren und Bakterien, sie machen nicht vor Gläubigen Halt. Aber wenn der Leib schwach ist, wenn der Kopf schmerzt, wenn wir uns kaum aus dem Bett erheben können, dann kommen auch leicht schwere Gedanken. Dann wird auch unsere Seele träge und schwermütig. Und es ist schwer, auch unseren Geist aufzurichten, wenn unser Leib da niederliegt. Ich erinnere mich an eine Zeit, wo ich einmal etwas heftiger krank war und ein guter Bruder, er sagte mir etwas Wertvolles in dieser Zeit. Nathanael, werde stark im Glauben. Suche Gott in dieser Zeit. Und lass dich durch deine äußere Schwachheit nicht lähmen, deinen Geist emporzuheben zum Herrn. Jedes Mal, wenn ich krank bin, denke ich an diesen Rat. Denn es kommt fast natürlich, dass mit körperlicher Schwachheit auch geistliche Schwachheit einhergeht. Es gibt Kranke, mit denen kann man über fast nichts anderes mehr reden als über ihre Schmerzen. Warum? Weil ihre körperlichen Leiden dominieren all ihr Nachdenken und ihr ganzes Reden. Die nächste Operation oder ein neuer Arzt ist ihre ganze Hoffnung und alles, wovon sie reden. Und Freunde, ich will das nicht kleinreden. Chronische Schmerzen sind grausam. Und nach dem Verlust seines Besitzes und seiner Kinder, da war sich der Teufel sicher, Hiob wird Gott ablassen, sobald seine Gesundheit betroffen ist, sobald er von Krankheit geschlagen wird. Ja, es ist eine Not, die uns sehr zusetzen kann, die uns sehr nahe gehen kann. Neben den körperlichen Leiden wird das Herz schwer durch bohrende Fragen. Ist diese Krankheit eine Strafe für meine Sünde? Ist es etwas, wo Gott mich darauf hinweist, dass hier etwas nicht richtig ist? Habe ich das verdient? Werde ich je wieder genesen? Wird mein Leben wieder so sein, wie es früher einmal war? Was bedeutet diese Krankheit für meine Arbeitssituation, für meine Familie und so weiter? Es kommen ein Haufen von Fragen, sobald eine Krankheit ernsthaft ist und schwerwiegender. Jakobus weiß, in den christlichen Gemeinden gab es Kranke. Ja, Christen werden krank. Und nächste Woche werden wir noch etwas ausführlicher darauf eingehen. Heute geht es mir um ein wichtiges Prinzip, das Jakobus uns hier in diesen Zeiten aufzeigt. In diesen Zeiten eigener Schwachheit. Was ist wichtig? Ein Christ schätzt den Dienst der Geschwister in der Gemeinde. Jakobus sagt, er rufe die Ältesten, dass sie über ihn beten sollen. Die Ältesten der Gemeinde. Sie können dir helfen. Sowohl in den körperlichen als auch den seelischen Nöten. Ein gesundes Christenleben ist nie isoliert und unabhängig. Ah, es geht nur um mich und meinen Gott. Ich habe meine Bibel zu Hause, das ist mein Christenleben. Nein, so ist es nicht. Jeder von uns ist schwach. Jeder von uns ist in gewisser Weise krank. Wir brauchen einander. Und in seiner Weisheit hat Gott es so zusammengefügt, dass wir als Gemeinde miteinander verbunden sein sollen. Und er hat unterschiedliche Gaben gegeben, wie wir es so passend auch in der Schriftlesung gehört haben, damit wir einander aufhelfen. Ein Christ ist kein Selbstversorger, sondern er schätzt und er nutzt den Dienst und die Hilfe der Geschwister in der Gemeinde. Hier kommt zum ersten Mal das Wort Gemeinde vor im Jakobusbrief. Zum ersten Mal. Sagte mal jemand, eine Gemeinde ist kein Museum vollendeter Heiliger, sondern eine Krankenstation schwacher Gläubiger. Und das ist wahr. Du siehst eine Gemeinde und du sagst, ich hätte gedacht, Christen sind besser. Ich sehe hier noch Fehler und ich sehe hier noch Mängel. Ja, das ist so. Es ist kein Museum vollendeter Heiliger. Aber gerade deswegen brauchen wir einander. Gerade deswegen ist Gemeinde so wichtig, weil du auch krank bist. Genauso wie ich. Weil du schwach bist. Genauso wie ich. Aber wir einander aufhelfen können. Ja, einander aufhelfen sollen nach dem Wort Christi. Und in der Gemeinde können Christen schwach sein. Das heißt, wir wissen, wir brauchen den anderen. Wir können das zugeben. Und sagen, ich schaffe das nicht alleine. Bruder, ich brauche dich. Gott hat uns Christen aufgerufen, dass wir uns einer Gemeinde anschließen sollen. Und er hat uns an jeden Christen mit Gaben ausgestattet zur Auferbauung, nicht von sich selbst, zur Auferbauung der Gemeinde im Glauben. Kannst du von dem Dienst und von den Gaben deiner Geschwister in der Gemeinde profitieren? Kannst du zugeben, dass du schwach bist, dass du krank bist und Hilfe brauchst? Kannst du zugeben, dass es Zeiten gibt in deinem Leben, wo du den Bruder brauchst, weil du selber dich nicht aufrichten kannst? Dass es Zeiten gibt, wo du es brauchst, dass andere für dich beten, weil du selbst weder die Kraft noch den Glauben aufbringen kannst, wirklich den Herrn mit Zuversicht zu suchen. Nun, vielleicht gehörst du zu denen, die die Krankheiten gerne runterspielen. Ach, ich habe nur 40 Grad Fieber und eine Mandelentzündung. Morgen kann ich wieder arbeiten. Ich brauche keinen Ersatz. Ich brauche keinen Krankentag. Ich schaffe das schon. Wisst ihr, als Christen können wir schwach voreinander sein. Ein gesundes Christentum kann Schwachheit zugeben. Kann Krankheit zugeben. Jesus ist ein Priester geworden für uns, der Mitleid haben kann mit unseren Schwachheiten, heißt es in der Bibel. Und das müssen wir auch als Gemeinde leben. Ein gesundes Christenleben zeigt sich auch im rechten Umgang mit Krankheit und Schwäche. O, schätze und liebe deine Geschwister. Umso mehr, wenn du schwach bist. Und schau nicht herab auf die, die schwach sind, die da niederliegen, die leiden. Es gibt eine angemessene Reaktion, eine angemessene Antwort im christlichen Glauben auf Krankheit. Oh, wir brauchen uns als Gemeinde. Gebrauche die Gnade, die der Herr dir schenkt. Durch eine Ortsgemeinde. Lass dir helfen, sei nicht zu stolz zuzugeben, dass du Unterstützung im Gebet oder Rat brauchst. Ja, es gehört zu einem gesunden Christenleben dazu, den Dienst im Leib der Gemeinde zu schätzen. Und viertens und letztens, ein Christ lebt ganz aus Gnade. In Vers 16 heißt es, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Der preußische König Friedrich der Große, er war ein sehr erfolgreicher Feldherr. Er hat viele Kriege und Schlachten gewonnen und war maßgeblich daran beteiligt, dass Deutschland zu einem Land wird. Doch eins schrieb er an die Berliner Staatsminister, ich habe eine große Schlacht verloren und es war ganz allein meine Schuld. Das hört man nicht oft von Politikern, oder? Und es kommentierte jemand, dieses Bekenntnis bewies mehr Größe als all seine Siege. Umso mehr, wie viel mehr sollten wir Christen uns darin auszeichnen, zu sagen, ich habe eine Schlacht verloren. Und ich kann niemanden dafür schuldig machen, außer allein mich selbst. Ich habe diesen Kampf gegen die Sünde verloren. Ich habe diesen Kampf gegen diese Versuchung verloren. Und es war meine Schuld. Es war nicht die Schuld meiner Frau und es war nicht die Schuld meiner Kinder und es war nicht die Schuld meiner Arbeit und es war nicht die Schuld meines Chefs oder meines Bruders oder meiner Schwester. Es war meine Sünde. Warum kann ein Christ das tun? Nun, kaum ein Politiker traut sich zu sagen, ja, es war meine Schuld. Warum? Oh, deine Karriere ist vorbei. Nein, sie müssen alles irgendwie rechtfertigen, irgendwie alles entschuldigen. In dieser Welt gibt es kaum Raum für Gnade, für Vergebung und auch kaum Raum, solch ein Bekenntnis des eigenen Fehlers, der eigenen Schuld irgendwie wertzuschätzen. Aber ein Christ denkt anders. Warum? Weil er etwas anderes erfahren hat. Weil er nach anderen Prinzipien lebt. Nicht nur nach dem Leistungsprinzip. Nicht nur, ich muss mich immer von der besten Seite zeigen, sonst bin ich da nieder. Sonst kann ich nicht erreichen. Sondern ein Christ, er lebt aus Gnade. Ein Christ ist längst über diesen Punkt hinaus, dass er sagt, ich muss alles mit meiner eigenen Kraft schaffen. Nein, er hat erfahren, ich musste zusammenbrechen. Ich musste bitten um Gnade. Und ich lebe aus Gnade. Ein Christ lebt ganz aus Gnade. Das bedeutet, er kann nicht nur Zeiten der Schwachheit zugeben, er weiß von seiner eigenen Sünde und er ist betroffen von seiner eigenen Sünde. Gab es je einen Tag in deinem Leben, wo du wirklich überführt wurdest von deiner eigenen Schuld? Nicht nur von den Leiden um dich herum oder von Ungerechtigkeit oder wo du sagst, ach ja, okay, habe ich vielleicht nicht ganz so gut, was ich gesagt habe, war vielleicht nicht ganz so hilfreich, sondern wo du wirklich betroffen warst und gemerkt hast, ich habe gesündigt vor Gott. Ich habe mich schuldig gemacht an einem anderen Menschen. Und ich weiß nicht, wohin mit meiner Schuld. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann. Wie kann diese Schuld von mir genommen werden? Kennst du diesen Moment? Es ist notwendig, dass du zu diesem Punkt kommst, damit du Gnade verstehst. Es gibt bis heute Leute, die meinen, sie wären Christen und hätten mit dem Sündigen aufgehört. Eine Irrlehre. Jakobus weiß, ein gesundes Christenleben besteht auch darin, dass man die eigenen Sünden erkennt und bekennt. Auf der einen Seite hat die römische Kirche auf diesem Vers die Pflicht der Beichte abgeleitet, indem jeder Christ mindestens einmal im Jahr dem Priester alle seine Sünden bekennen soll. Alle seine Sünden. Doch hier geht es nicht um eine Beichte vor einem Priester, womit die römische Kirche sich eher Macht angeeignet hat, weil sie die Geheimnisse von einem jeden kannte. Hier geht es um das Bekenntnis, ein gegenseitiges Bekenntnis unter den Christen. Nicht eine Beichte vor Amtsträgern, sondern als Christen bekennen wir einander die Sünden. Und dies kann öffentlich sein, wie im Gottesdienst, wo wir laut Sünde bekennen und alle einschließen mit einem Amen. Ja, so ist es. Oder wenn jemand so offensichtlich und öffentlich gesündigt hat, dass die ganze Gemeinde davon mitbekommen hat. Jemand lebte als Trinker oder in Ehebruch oder in irgendwelchen skandalösen Sünden. Und alle haben davon mitbekommen und es war, ist bekannt geworden. Und er kam unter der Gemeindezucht. Und er tut Buße. Und er tritt vor die Gemeinde und sagt, liebe Gemeinde, ich habe gesündigt. Ich habe gesündigt vor Gott und vor euch. Und ich bitte um Vergebung. Ja, öffentliche Sünde braucht öffentliche Buße, öffentliches Bekenntnis. Aber hier geht es vor allem um die persönliche Gemeinschaft von Christen, indem man sich gegenseitig zur Heiligung anspornt. Hast du jemanden, den du anrufen kannst oder mit dem du dich treffen kannst und sagen kannst, lieber Bruder, liebe Schwester, ich kämpfe mit dieser Sünde. Und gestern bin ich gefallen. Ich habe versagt, ich habe gesündigt, ich habe gelogen. Ich lebe in Unreinheit. Ich habe in meinem Herzen Ehebruch begangen. Ich muss meine Sünde bekennen, damit es nicht im Dunkeln bleibt. Ich will endlich davon loskommen. Jakobus sagt, bekennt einander eure Sünden. Und betet füreinander. Oh, die Sünde hat weniger Macht, wenn wir sie bekennen und ans Licht bringen und nicht im Verborgenen halten. Oh, wir sind geübt darin, alles zu beschwichtigen und darüber hinwegzusehen. Solange es nur nicht öffentlich ist, solange es nur nicht ausgesprochen ist. Aber wisst ihr, wenn wir mit einem Bruder, einer Schwester beten können, es aussprechen können, dann verbindet uns das in einer besonderen Weise auch im Gebet. Und es weckt eine neue Ernsthaftigkeit und einen Eifer, gegen Sünde anzukämpfen und der Heiligung nachzustreben. Wenn wir bewusst unsere Sünden vor den Herrn bringen, gegenseitiges Bekennen der Sünden und Gebet füreinander, es fördert Vertrauen und Liebe zueinander. Wisst ihr, wenn wir etwas Ungenießbares gegessen haben, ein Pilz, den wir nicht essen sollten oder sowas, weil wir dachten, es wäre genießbar, dann bekommen wir einen Würgereiz und spucken aus, was nicht in unseren Magen gehört. Es gibt einen Reflex, boah, man bricht hervor. Genauso soll es geistig sein. Wir müssen lernen, die Sünden zu hassen und auszuspeien, indem wir die Sünden bekennen und sagen, das gehört nicht in mein Leben. Das soll nicht Teil von meinem Leben sein. Es macht mich krank. Eines der besten Hilfen für unsere Seele, die Sünde zu hassen, ist, sie ans Licht zu bringen, indem wir sie vor einem Bruder oder einer Schwester bekennen und ernsthaft dafür beten. Aber warum kann denn jeder Christ vor einem anderen Christen Sünden bekennen? Und warum kann jeder Christ für einen anderen Christ um Vergebung beten? Können das nicht nur besonders Berufene, irgendwelche Amtsträger, irgendwelche Priester oder Pfarrer? Nun, darin irrt die römische Kirche so gewaltig. Der Grund, warum wir aus Gnade leben können, ist nicht das Werk von irgendwelchen Priestern. Die Gnade kann mir kein Mensch zusprechen, sondern Jesus Christus. Er hat das größte Leid auf sich genommen, aber in allem Gott geehrt. Und sogar noch auf dem Weg nach Gethsemane hat er ein Loblied gesungen. Er hat am Kreuz von Golgatha nicht nur ein Vorbild für Glauben gegeben, sondern den Grund dafür, dass wir in allen Situationen und in allen Umständen zu Gott kommen können, als Sünder, die wir sind. Im Leiden und da, wo es uns gut geht, da, wo wir krank sind und da, wo wir überführt sind von Sünden. Der Grund dafür, dass wir vor Gott treten dürfen und um seine Hilfe und um seine Vergebung bitten dürfen, ist Jesus Christus, der gestorben ist am Kreuz von Golgatha, als Stellvertreter für Sünder. Und jeder, der ihm vertraut, der empfängt Vergebung der Sünden und Frieden mit Gott. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist es nicht die Tugend oder die Gerechtigkeit oder das besondere Amt eines Bruders, der dir Vergebung zusprechen kann, sondern das Wort Gottes. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns all unsere Sünde und reinigt uns von all unserer Ungerechtigkeit. Das ist ein Versprechen Gottes. Und wenn wir voreinander unsere Sünden bekennen und füreinander beten, dann tun wir das. Wir weisen auf das Wort Gottes. Wir weisen auf Christus und sein Kreuz und die Gnade, aus der wir leben. Wir erinnern daran, ja, du hast gesündigt, aber es gibt einen Ort, wo Vergebung möglich ist. Wir haben Gnade empfangen. Darum haben wir Freimut zu beten in jeder Not, weil wir wissen, Gott ist für uns. Nichts kann uns trennen von der Liebe Christi. Wir können Gottlob singen, weil alles Gute, was uns begegnet, allein aus der Gnade stammt, dass unsere Sünden getilgt wurden. Wir können auf Gottes Hilfe vertrauen, selbst in Schwachheit und Schmerzen und Krankheit, denn Jesus ist für uns schwach geworden, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und in ihm, in Jesus allein, ist die Vergebung der Sünden. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, dann verspricht er, er vergibt uns unsere Schuld. Aufgrund des Opfers, das er selbst dargebracht hat. Und aufgrund dieser Gnade leben wir. Und aufgrund dieser Gnade können wir Sünden bekennen und füreinander beten. Wenn wir einander Sünden bekennen und füreinander beten, dann bewirken wir keine Gnade. Wir bauen keine Gnade auf. Wir stellen keine Gnade her, sondern erinnern an die Gnade, die in Christus ist und ermutigen einander, aus dieser Quelle der Gnade in Jesus zu schöpfen, die reich ist, die genug ist für alle deine Sünden. Ein Christ vertraut nicht auf seine Leistung, auch nicht auf die Kraft eines anderen Christen, sondern er lebt ganz aus der Gnade. Und weil er die unermessliche Gnade in Jesus Christus erfahren hat, kann er aufrichtig seine Sünden bekennen. Er muss sich nicht besser machen, als er ist, sondern kann seine Sünden zugeben und bekennen und auch aufrichtig anderen vergeben, die gesündigt haben, und für sie beten. Es ist ein krankes Christenleben, wer Sünde nur bei anderen sieht und unbarmherzig urteilt und richtet, aber seine eigenen Sünde nicht sieht. Aber ein geistlich gesunder Christ erinnert sich täglich an die Gnade in Jesus, weil er die Gnade Jesu täglich nötig hat. Und ein gesunder Christ ermutigt andere, allein auf die Gnade in Jesus zu vertrauen. Lebst du ein gesundes Christenleben? Trifft das auf dich zu, diese Punkte, die wir behandelt haben? Bitte Gott um Gewissheit. Vielleicht denkst du, ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht, wo ich stehe. Ich weiß nicht, ob das auf mich zutrifft. Bitte Gott um Gewissheit. Dass du erkennst, wie du vor Gott stehst. Flehe zu Gott. Dass du nicht mehr zweifeln musst an deinem Stand vor Gott. Ob du in dem Stand des Zornes bist oder in dem Stand der Gnade. Und bitte ihn, dass er das in dir wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Ein neues Leben durch Glauben aus Gnade in Christus allein. Dazu helfe uns Gott. Amen.